Werbung. Der Arcade Highscore Podcast wird euch präsentiert von Krombacher Spezi. Fruchtiger Orangensaft und prickelnde Cola machen Krombacher Spezi zur perfekten Erfrischung in euren Gaming-Sessions. Und nun viel Spaß mit der Episode. Round one. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Arcade Highscore Podcast. Und heute haben wir zu Gast Ralf Kaspers. Hallo Ralf, wie geht's dir?
Hallo Timo, mir geht's gut.
Das freut mich zu hören. Erstmal vielen Dank, dass du mitmachst und uns was ganz, ganz Tolles heute mitgebracht hast. Denn du hast uns kein Videospiel mitgebracht, sondern sogar eine Konsole, ein Handheld. Ja. Was hast du denn dabei heute?
Ich bin ja leider nicht mehr so der Hardcore-Gamer.
Aber du warst es.
Ja, also ich habe, als ich noch Zeit hatte in meinem Leben, da habe ich viel gespielt. Und es war so toll, als ich dann irgendwann Kinder bekam und dachte, natürlich brauchen die eine Konsole. Die war aber eher für mich.
Ja, na klar.
Klar. Und, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, ich hänge einfach zu gern rum und mache nichts. Und ja. Das ist so ein Zeitfresser gewesen für mich, dass dann meine Kinder sich gefreut haben mittlerweile. Und naja. Jetzt ist es so, dass ich bin so voll der Casual Gamer. Also
das ist
kleine
total
Spiele,
in Ordnung. Ja,
die gerne. Man so zwischendurch machen kann, das ist so mein Ding.
Und dafür hast du eine perfekte Handheld-Konsole gefunden, nämlich die?
Das Playdate, das Panic Playdate.
Wow, okay. Für die ZuhörerInnen, die gerade überhaupt nicht wissen, worum es hier geht, googelt das Playdate mal und ihr werdet natürlich sofort etwas entdecken, nämlich diese Konsole sieht aus wie ein Gameboy, hat aber eine Kurbel an der Seite.
Das ist total bescheuert, aber es ist sehr lustig. Und das war auch der Grund, warum ich es mir gekauft habe, ehrlich gesagt. Also vielleicht so ein bisschen zur Geschichte. Ich hatte natürlich auch Game Boy und ich gehöre auch zu denen, die ein Sega Game Gear hatten. Ich habe es sogar immer noch und es läuft immer noch. Also
sehr gut.
Ich hab's extra für den Podcast nochmal rausgekramt, geguckt, ob es noch läuft. Und tatsächlich macht es das. Und das ist, also wenn es irgendwie was Besonderes hat, dann ja, und ich mir das leisten kann, dann kaufe ich das. Und damals war es einfach so, das Game Boy hatte Farbe. Der Game Boy hatte nur schwarz-weiß und das Ding hatte halt Farbe. Das war einfach super cool.
Okay, bevor wir auf das Playdate zugehen, fangen wir mal ganz, ganz, ganz vorne an. Also, du bist 72 auf Borneo in Indonesien geboren und dann bist du aber schon recht früh nach Deutschland rüber. Kannst du dich erinnern, was war deine erste Erfahrung, deine erste Berührung mit Videogames?
Ja, weiß ich noch ganz genau. Und zwar hatten meine Eltern, da muss ich so, ich weiß nicht, vielleicht 4 oder 5 gewesen sein. Mhm. Wir hatten von Philips so ein Telespiel, Pong.
Oh, Pong, na klar.
Und das war so das allererste Computerspiel, das ich gespielt habe.
War es nicht sogar eins der allerersten Videogames, die man so zu Hause spielen konnte, die dann halt so für den Normalverbraucher dann zugänglich waren?
Ich glaube ja. Also für die, die es nicht kennen, weil es ist echt schon lange, lange her, letztes Jahrtausend lange her. Es war wie so Tennis. Es gab einen dicken Pixel, der hin und her getitscht ist. Und an den Seiten, links und rechts, gab es etwas längere Pixel, die man mit so einem Controller auf- und ab bewegen konnte. Und mit diesem Controller konnte man diesen Pixelball hin und her schlagen. Und wer es nicht geschafft hat, den Ball zu treffen, der hat eben einen Punkt verloren oder der andere bekam dann einen Punkt. So war das.
Sehr cool. Das war dann in den 70ern ungefähr, Ende 70er.
Das war in den 70ern, ja. Ich glaube, ja, so 79 oder so muss es gewesen sein. Ich weiß gar nicht genau, wann das rauskam, aber
okay, ich glaube doch, 80er war so das Nintendo-Jahr für uns alle, ne? Das Jahrzehnt, eher gesagt, für die westliche Welt.
Ja, vorher kam noch was anderes.
Atari.
Atari 2600.
Wow. Ja, hast du E.T. gehabt?
Nee, E.T. hatte ich nicht gehabt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gehört, es soll nicht so gut gewesen sein.
Nee, nicht so ganz, leider.
Aber so der ganze andere Kram. Und ich habe immer noch ein Atari. Ich habe einen. Das hört jetzt keiner.
Oh, aber ich sehe es.
Es ist
ein Original-Atari-Controller.
Nicht ganz. Es ist fast ein Original-Controller. Anders als bei dem Original-Controller gibt es hier
USB.
On-Off und Select und Start. Hier drin ist eine Atari 2600-Konsole drin, in dem Controller. Das heißt, du kannst es einfach an den Fernseher anschließen
ja.
Und kannst dann Spiele spielen, wie Defender oder so. Das ist richtig cool.
Sehr cool. Wie ging es dann weiter nach dem Atari? Warst du da schon in Richtung Commodore und PC oder warst du eher Richtung Konsole dann?
Noch nicht. Wir hatten vorher noch so ein Atari, wie so eine Art Also-Ran. Also es war von Philips auch. Es war für alle die sich, ich weiß auch nicht, wieso wir zwei Konsolen hatten. Aber jedenfalls hatten wir noch so eine Philips-Konsole, wo es auch so Cartridges gab, die man reinstecken konnte. Und dann konnte man auch Spiele spielen. Ich müsste mal googeln, wie die heißt, aber die war echt nervig, die hat mir irgendwie nicht gefallen. Aber man nimmt, was man kann dann irgendwie.
Aber kam der Impuls von dir aus oder von deinen Eltern, dass die sagten, komm hier, Future, wir kaufen uns alle Konsolen, die es gibt?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also klar, Pong kam von meinen Eltern aus. Und ich glaube, alle anderen Konsolen, die kamen dann eher von mir. Mhm. Auch der C64, der dann irgendwann natürlich kam. Das war auch ganz klar. Ich habe das irgendwie bei einem Bekannten gesehen und dachte, oh, das ist so, also die Grafik hat mich so umgehauen, ich fand das so super. Und ich habe dann meinen Eltern gesagt, das ist sehr wichtig, dieses Gerät, weil ich damit total gut Englisch lernen kann.
Natürlich, das wäre das Argument. Es ist ja etwas zum Arbeiten. Man lernt 10 Finger schreiben und natürlich kann man da auch seine Hausaufgaben dran machen. Klar.
Genau so. Und dann habe ich tatsächlich einen bekommen und das war so der erste richtige Computer, den ich hatte, mit dem ich natürlich auch wahnsinnig viel gespielt habe. Mehr als alles andere. Und ja, ich habe ein bisschen Englisch gelernt bei diesen ganzen Text-Adventures, die es gab. Oh. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Einfach nur Text-Adventure?
Es gibt so ein paar Indie-Games, die das so ein bisschen aufgreifen mit sehr, sehr schönen Grafiken, aber auch sehr viel Text. Da fällt mir zum Beispiel ein, ist kein Indie-Game, aber Disco Elysium zum Beispiel war so ein Point-and-Click-mäßiges. Ja. Und da war richtig viel Text dabei, wo man sich dachte, okay, erstmal hinsetzen, erstmal lesen, um die Story zu verstehen. An welche Games kannst du dich denn erinnern bei der Commodore-Zeit noch damals?
Also, ich hatte total viele Lieblingsgames. Es war sowas wie Pitfall von Activision, uralt. Ja. Dann diese ganzen Brotherbond-Games, also zum Beispiel Spelunker oder was auch super war, das haben wir echt bis zum geht nicht mehr gespielt. Das war Castles of Dr. Creep. Das war so ein
das klingt super.
Puzzlespiel. Du musstest mit am besten einem zweiten Spieler durch so Schlösser den Weg wieder rausfinden. Und in den Schlössern gab es Frankensteins Monster und Zombies und Vampire und Fledermäuse. Und das war echt super. Das war das umfangreichste Spiel, das ich, glaube ich, jemals gespielt habe, weil es auf zwei Floppies kam oder so. Das war echt super. Und klar, dann diese ganzen Shooter, also Delta wie sie alle heißen. Also alles, was mit Raumschiffen zu tun hatte, das war auch alles.
Das war alles dein Genre. Ja. Wenn ich an Commodore denke, gut, da war ich super jung, aber da fällt mir sofort Bubble Bobble ein. Kennst du das noch? Du warst so ein kleines Dino, konntest Bubbles abschießen und der Soundtrack war der Knaller.
Das habe ich, glaube ich, nie gespielt. Aber sowas wie Thing on a Spring oder es geht so in die Richtung. Und Sound war sowieso super. Also ich weiß, ich habe mir früher zum Beispiel von, hieß der Rob Hubbard? Ich glaube, ja. Ron Hubbard war der von Scientology, aber Rob Hubbard war der die ganzen Soundtracks geschrieben hat. Und ich habe mir die total bescheuert auf Kassette überspielt und die in meinem Walkman gehört. Ja, ich bin ein Kind der 80er.
Boah, das finde ich super, das finde ich richtig gut.
Also sowas habe ich halt gemacht. Und dann kann ich mich natürlich auch noch an diese ganzen Manic Mansion, war ein so ein Adventure, so ein Point-and-Click-Adventure.
Mit Zack McCracken. Day of the Tentacle, diese ganze Reihe von LucasArts damals.
Genau. Mhm. Das waren super Spiele.
Total.
Ich hatte sogar später dann, als ich einen richtigen Computer hatte, habe ich mir so einen Emulator gekauft, um die ganzen Spiele nochmal zu spielen oder hin und wieder immer mal wieder zu spielen.
Aber hast du das Gefühl gehabt, dass die gut gealtert sind oder war es eher so ein, ja, das war damals?
Das war schon Nostalgie. Also, ja. Ich meine, das Beste ist ja vor allem bei diesen ganzen 2600er Spielen Atari, das Beste waren immer die Verpackungen, die irgendwie so, wow, unglaubliche Grafik, keine Ahnung. Und dann machst du es halt rein und spielst es und denkst, irgendwie ist es ja echt voll lahm. Also vor allem im Vergleich zu der ganzen, ja, zu dem ganzen Drumherum.
Zu den ganzen Artworks dann.
Und so war es eigentlich auch dann, wenn man die später gespielt hat. Und klar, die Spiele, die wir so nächtelang durchgezockt haben, die sind immer noch cool. Und das macht gar nichts aus, dass es nur so pixelig ist. Und es macht immer noch Spaß, die zu spielen.
Aber ich finde das so schön, wie du darüber sprichst, wenn du so zurückdenkst, dass es so eine sehr, sehr schöne Core- Memory ist bei dir, dass du dann halt so Videogames total so fest verankert hast in deinem Leben. Das finde ich super. So wie Musik halt, ne? Dass man so weiß, okay, ach, ich weiß noch, als das Spiel rauskam, da war ich in der und der Klasse, mit dem und dem habe ich abgehangen.
Und ich weiß noch ganz genau, dass wir natürlich, also viele Freunde von mir hatten ältere Brüder, die natürlich noch viel mehr da so unterwegs waren, im Spiele tauschen und so. Und wie wir so Summer Games gespielt haben und Winter Games und den ganzen Kram und alle Joysticks kaputt gerüttelt haben. War eine ganz coole Zeit.
Sehr cool. Jetzt waren wir beim Computer schon. Was war deine erste Konsole, an die du dich erinnern kannst? Oder wenn wir mal chronologisch weitergehen würden.
Ich meine, die Atari 2600 ist ja eine Konsole.
Ist auch eine Konsole, klar. Die schließt du am Fernseher an, hast zwei Joysticks.
Das war meine erste Konsole. Und dann habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen Nintendo übersprungen. Ich hatte zwar einen Game Boy, aber ich weiß nicht, ich fand das Game Gear einfach besser, weil es Farbe hatte.
Also warst du eher Team Sega dann?
Ja, und ich hatte halt, es gab so ein TV-Adapter dafür. Das heißt, man konnte Fernsehen gucken auf diesem Handheld-Ding.
Ach, okay.
Und das war echt eigentlich total cool. Deshalb war meine nächste große Konsole so ein von Sega, die
Mega Drive?
Ja, genau, das Mega Drive. Das war das Ding. Ja. Ich war eher so Team Sonic the Hedgehog, nicht Mario Brothers.
Wie war es in deinem Umfeld damals, in der Schule und so? Gab es dann auch so, wie Beatles und Stones, gab es dann Sega und Nintendo? Oder war das eigentlich, alle liebten Videogames?
Na, lustigerweise war ich der Einzige. Es war echt total
wirklich?
Seltsam. Ja.
Okay.
Also es gab viele, die C64 hatten, aber auch, was heißt viele? Viele heißt eine Handvoll. Es war echt nicht so weit verbreitet, da wo ich gewohnt habe.
Mm.
Und deshalb ist mir es auch nie so aufgefallen, dass jetzt viel mehr Leute zum Beispiel Nintendo hatten als Sega. Das ist mir erst später dann klar geworden, als ich merkte, dass es immer weniger Spiele für dieses blöde Mega Drive gab. Wobei ich das ganz cool fand, weil das war halt alles auf CD-ROM abgespeichert und nicht in Cartridges. Und für mich war das irgendwie viel moderner.
Kannst du dich noch an damals erinnern? Ich meine, heutzutage ist ja alles digital. Wenn du ein Videospiel spielen willst, dann drückst du zwei Knöpfe und hast es digital runtergeladen und hast das Spiel sofort. Und damals war es ja wirklich so, wenn wir uns mal zurückerinnern, alleine schon eine Welt ohne YouTube. Das heißt, man musste sich die Information irgendwo herholen. Wann kommt welches Game raus? Wie ist das Spiel überhaupt? Man hatte Zeitschriften, wo dann drei Screenshots drin waren. Man dachte sich, das muss das beste Spiel der Welt sein. Und wie du schon sagtest, wenn man es dann reingelegt hat, hat man gemerkt, ah, naja,
geht
so. E.T. zum Beispiel. Wie und wo hast du deine Games geholt? Und natürlich gab es dann damals als Kind ja meistens nur zu Geburtstagen oder Weihnachtsfesten halt, ne?
Also, ehrlich gesagt, das war alles wahrscheinlich höchst illegal. Nee, nicht wahrscheinlich, es war illegal.
Es ist verjährt, wir können hier offen reden in dem Podcast.
Also, wir haben natürlich Floppies getauscht. Also für die, die es nicht wissen, Floppies sind die, im Grunde, die Vorläufer von CDs. Und das sind so kleine Plastikscheiben, in die Magnetscheiben eingearbeitet sind. Und die steckte man in das Floppy Drive rein. Und dann hatte man, ja, so eine Art
Sicherheitskopie.
Disk. Nicht mal Sicherheitskopie, es war einfach der Datenträger nach Datasette. Das hatten
richtig.
Wir auch.
Ich glaube, die meisten von unseren ZuhörerInnen kennen eine Floppy-Disk von dem Safe-Symbol, von
ja,
wenn
genau.
Die Textdokumente eröffnen.
Richtig. Und alle fragen sich, wieso ist da eine Tür abgebildet?
Weil das so ja, genau, was soll das? Genauso wie das Telefonsymbol, wenn man einen Anruf annimmt. Was soll diese Banane dort?
Ja, genau. Seltsam. Ja, es hat eine lange Geschichte. Also, wir haben im Grunde Disketten getauscht und das war das Tolle damals bei den C64. Es gab diese Cracker, die eben die ganzen Kopierschutz umgangen haben und gecrackt haben und dann ihre Intro-Screens vor das eigentliche Spiel gesetzt haben. Und es war eine Kunstform an sich eigentlich. Das war wie so ein Graffiti vor einem Spiel. Und
richtig.
Das war einfach, ja, das war sehr cool alles.
Wie sehr warst du involviert oder warst du nur Konsument von dem Ganzen?
Ich war nur Konsument. Ich habe keine Spiele gecrackt. Da war ich noch zu jung für, glaube ich.
Okay. Verstehe. Was kam nach der Mega Drive?
Da kam erstmal lange nichts, glaube ich. Mhm. Weil dann habe ich angefangen zu studieren und zu arbeiten und hatte irgendwie eigentlich keine Zeit, irgendwas zu machen noch, so spielemäßig. Dann hatte ich schon einen Computer, mit dem ich auch Sachen machen konnte. Und dann kam irgendwann die Wii. Das war so nach einer langen Pause das nächste. Und dann halt Xbox. Also das ist so das Ding, was immer noch bei uns im Haus ist.
Ja, und die Wii natürlich wegen der Steuerung, oder? Die fandst du sehr innovativ und spannend damals.
Ja, das fand ich super. Es war sehr lustig und sehr anstrengend teilweise. Ich weiß noch, ich hatte manchmal wirklich Probleme, auf Toilette mir den Hintern abzuwischen, weil ich so Muskelkater hatte.
Hier habt ihr es gehört, in unserem Podcast.
Darf man eigentlich gar nicht erzählen. Aber ja, es ist so.
Was war dein Lieblingsgames auf Wii oder welche Games verbindest du mit der Wii?
Also bei der Wii fand ich einerseits, klar, Mario, alles, was mit Mario zu tun hatte, fand ich super. Mario Kart Racing. Dann fand ich auch super, dass man die ganzen alten Nintendo-Spiele spielen konnte.
Ja, sehr gut. Ja.
Und da habe ich dann nochmal angefangen, ganz viele alte Sachen zu spielen, die ich auch noch vom C64 kannte. Und das hat total Spaß gemacht. Mhm. Und ansonsten Zelda fand ich auch super. So die Klassiker einfach. Es gab nichts Besonderes oder nichts, wo ich sagen würde, wow, das kennt keiner. War da nicht so der Fall.
Gab es bei euch auch diese wilden Bowling-Nächte mit Wii Sports?
Ja, total. Und ich finde es so lustig, wenn man jetzt auf TikTok oder Instagram sieht, wie Leute Wii Tennis nachstellen, aber in echt.
Ja, das stimmt, wie diese NPCs super, agieren dann. Ja. Ne?
Das ist echt cool.
Sehr cool. Du hast es bereits erwähnt, du hast selber Kinder. Wie sieht es bei denen aus mit Videospielen? Oder ist es dann diese Brücke, die man dann schlagen kann, zu sagen, hey, guck mal, das habe ich damals schon gespielt, lass mal zusammenspielen?
Ja, das geht. Und natürlich müssen die auch das Verlieren lernen dann, wenn sie gegen mich spielen. Naja, das war immer ganz schön, weil wir, klar, es ist was total Verbindendes. Die meisten, oder ich glaube, viele Eltern, denen ist das so ein bisschen, ja, die finden es ein bisschen gruselig, dass Kinder so lang vor irgendwie so einer Kiste hängen können und sich damit beschäftigen können. Und ich finde es eigentlich völlig okay. Klar muss ich immer sagen, so jetzt reicht's aber langsam, wobei die jetzt auch schon alt genug sind, dass wir es selbst regeln können. Mhm. Aber es war immer was Verbindendes irgendwie.
Das klingt schön, das klingt super. Okay, willkommen jetzt zu unserem Handheld, nämlich dem Playdate. Und bevor wir dazu kommen, habe ich hier mal kurz eine Geschichte der Handhelds vorbereitet. Und da bin ich mal gespannt, wie viel du davon auch besitzt oder besaß damals. Es geht los mit 1976. Da war das erste Handheld von Mattel namens Autorace.
Hatte ich.
Das war, ja, wirklich? Wow.
Also es war kein wirkliches Handheld. Es war einfach nur, es war von Tommy hatte ich eins. Nicht von Mattel, aber vielleicht war das Gleiche. Es war im Grunde so eine Art, du hast auf eine Straße drauf geguckt, aber genau. Es war eigentlich nur so ein Band, was sich die ganze Zeit bewegt hatte. Und es gab so ein kleines Lenkrad, mit dem so ein Auto hin und her gesteuert hat.
Das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Das kenne ich auch noch. Aha. Aber ich glaube, das war ein anderes Ding. Es kam, glaube ich, später in den 80ern. Aber das, was du gerade erwähnt hast, hatte ich auch. Und man hatte auch so eine Hupe und man hatte so eine Gangschaltung, was natürlich nichts brachte, weil man ja einfach nur diese LCD bewegte. Auf jeden Fall, 76 wird so als erstes Handheld gehandhabt. Und wenn du heute mal auf eBay schaust, die Dinger gehen für über $10,000 weg.
Krass.
Von daher, falls du noch einen haben solltest, guck noch mal nach. Auf jeden Fall. Weiter ging es 79 direkt mit MB Games, mit der Microvision. Und das war die erste Handheld, wo es auch Cartridges gab. Das heißt, da ging es schon so langsam los. Dann 80er. Eine sehr lange Zeitspanne gab es von Nintendo, da kam es erstmal auf den Markt, mit ihren Game & Watch-Titeln und dort hatte dann auch Donkey Kong den ersten Auftritt.
Ja, hatte ich.
Sehr cool, weil da gab es ganz viele von. Ne? Pro Spiel eine Game & Watch und die sahen auch richtig cool aus. Ich glaube, die werden auch heutzutage super gehandelt.
Aber die waren aber sehr schnell sehr langweilig und weil die auch so unspielbar schnell wurden. Also wenn man wirklich lang damit gespielt hat, es war im Grunde wie so ein Taschenrechner, so ein LCD-Taschenrechner,
genau.
Nur dass da keine Zahlen abgebildet worden sind, sondern die einzelnen Phasen der Bewegungen von zum Beispiel Donkey Kong oder so.
Richtig.
Und du musstest halt mit dem D-Pad und dem A- und B-Buttons dann gucken, dass du da zurechtkommst und die wurden wahnsinnig schnell.
Genau.
Und kaum steuerbar.
Also das waren ja die, wo es der Hintergrund war schon vorgedruckt.
Ja.
Und wenn du das Ding anmachtest, dann kam halt diese LCD, wie man vom Taschenrechner kennt, dass du dann das steuern konntest.
Genau.
Und wie du schon erwähnt hast, das D-Pad hat dort das erste Mal, genutzt und kam halt so dieses ikonische Nintendo D-Pad mit A und B, was später auf dann der NES, SNES benutzt wird, wurde dort zum ersten Mal dann halt verwendet. Dann 1989, klar, der Game Boy kommt auf den Markt und dominiert einfach alles. Hast du den gehabt, den Original Game Boy?
Nee, hatte ich nicht. Der kam bei mir später erst.
Mhm.
Aber ich hatte die Original-Sehnscheidenentzündung, die hatte ich auf jeden Fall.
Tetris gespielt?
Ja, klar.
Na klar.
Es war
letztens der erste Rekord gebrochen worden von einem 13-Jährigen.
Ich fand's so super, ja. Das Video ist so geil. Wie der sich freut. Ich kann es so nachvollziehen. Das ist richtig cool.
Total.
Großartig.
Auch irre, ne? Wie es einfach so, ja, es sind jetzt mittlerweile fast 30, 40 Jahre danach, dann einfach ein 13-Jähriger sagt, ich spiele jetzt Gameboy wieder.
Ja.
Super, das liebe ich. Dann ging es direkt weiter mit 1995. Da gab es den Virtual Boy von Game Boy. Das war diese erste 3D-Brille-mäßige gut, jetzt haben wir die Apple Vision seit gut ein, zwei Wochen und damals schon 95 gab es diesen Virtual Boy von Game Boy, welcher leider gefloppt ist, weil die Grafik wohl echt nicht so gut war, die Games waren nicht so toll und irgendwie hat man sofort Kopfschmerzen bekommen. Schade eigentlich.
Also hatte ich auch nicht. Wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ist total an mir vorbeigegangen.
Maybe war es auch nur so ein Amerika-Ding, dass es gar nicht nach Europa geschafft hat. Das kann auch gut sein. Ja. 99, Game Boy Color. 10 Jahre nach dem OG Game Boy kommt der Game Boy Color auf den Markt. Und man denkt natürlich, gut, der hat jetzt nur Farbe dabei. Aber da waren mehr Spiele dabei. Es war downward compatible und vor allem 99, für viele ein Begriff, Pokémon überschwemmt die ganze die ganze Welt. Also es ging ja los von Filmen, Serien, Trading Cards, Sticker und dann Videospiele. Dadurch der Game Boy Color super, super erfolgreich gewesen. Du, Pokémon, Berührung, Erfahrung?
Ehrlich gesagt nicht. Also zumindest nicht 99. Das ging voll an mir vorbei.
Ja, bei mir auch. Also ich bin ja Jahrgang 84 und ich war einfach so zwei Jahre zu alt dafür.
Ja.
Und deswegen, ich hätte es gerne spielen wollen und hätte diesen Hype mitgenommen, aber nee.
Manche Sachen sind einfach so, es ist genauso wie wenn du, keine Ahnung, 15 bist, dann guckst du nicht mehr die Sendung mit der Maus, weil das einfach vorbei ist.
Aber dann mit 20 wieder.
Ja, genau, dann irgendwann später kommt es dann wieder. Aber alles, was in dieser Zeit passiert, zwischen, keine Ahnung, 12 bis 20, das ist einfach,
absolut.
Da weißt du ganz genau, da bin ich kein Kind mehr gewesen, es hat mich null interessiert und alles andere kommt dann erst später wieder.
Richtig. 2001 kommt der Game Boy Advance auf den Markt und das ist der erste Handheld mit Backlit-Screens. Das heißt, dass man auch im Dunkeln endlich spielen konnte.
Ich glaube, den hatte ich.
Ja?
Ja.
Ich meine, dieser lilane, der so ein bisschen auch so vom Design fast schon Sega-esque aussah.
Nee, wahrscheinlich doch nicht. Der muss älter gewesen sein, meiner.
Mhm.
Weil ich den davor hatte. Ich hatte den irgendwie Ende der 90er.
Vielleicht war es ein Ableger von den Advance. Auf jeden Fall, 2001, zur gleichen Zeit versuchte sich Nokia, das gab ja schon so die Anfangs-Smartphones, hat Nokia das N-Gage rausgebracht. Vielleicht erinnerst du dich daran. Ja. Und das war halt, die haben versucht, Videogaming und Telefonie zusammenzubringen. Und es war ein Riesenflop. Aber heutzutage ein großes Liebhaberding.
Also ich meine, die Nokia-Games waren nicht schlecht. Snake habe ich immer gern gespielt.
Ja, richtig, richtig. Auf dem N-Gage, da gab es sogar einen Teil von Tomb Raider drauf.
Cool.
2004 geht's weiter mit dem Nintendo DS und das ist die meistverkaufteste Handheld-Konsole bis heute und auch mit der Sony PlayStation Portable. Das heißt, klar, damals gab es auch schon PlayStation etc. und jetzt haben sie sich auch versucht auf dem Portable-Markt. War okay, aber kam natürlich nicht an Nintendo ran, weil Nintendo mit Pokémon einfach dominierte.
Ja, und es ist einfach, Mario ist einfach das Ding. Also und auch solche Sachen wie Zelda, das ist unerreicht eigentlich.
Absolut, absolut. Mario Kart, also einfach dieses, ja, diese Ästhetik, die Sounds und dann einfach dieses, ja, ich glaube, für unser eins ist es halt so, du kannst heute oder in 10 Jahren immer noch Mario-Titel spielen und du hast dieselben Feelings wie dann damals.
Ist wie bei Musik, was du eben gesagt hast, stimmt total. Man hat das in einer bestimmten Phase des Lebens und das hat sich so eingebrannt, das ist einfach da für immer.
Total schön. 2011, Nintendo 3DS kommt auf den Markt, das erste Mal mit 3D-Grafik und die PlayStation Vita. Trotz innovativen Touchscreen und Motion Sensoring, in Anführungsstrichen nur 16 Millionen Einheiten verkauft, also leider auch da wieder gegen Nintendo in Anführungsstrichen verloren.
Du hast was ganz Wichtiges vergessen.
Oh je, was kommt?
2007.
2007 war, habe ich hier nicht auf meinem Zettel stehen, kläre uns auf.
Das iPhone.
Ah, oh, gut, sehr gut.
Also ich meine, es ist zwar jetzt keine echte Gaming-Konsole, aber ich glaube, das hat so Mobile Gaming total
absolut
für die Massen tauglich gemacht.
Das hätte ich dann zum Schluss noch angeführt, definitiv, da hast du vollkommen recht, weil Handheld-Gaming ist ja, damals war es so ein, oh wow, ich kann in der U-Bahn endlich mal Videospiele mitspielen und heutzutage ist es ja, es gibt Games wie zum Beispiel Death Stranding, ein Meilenstein von Hideo Kojima, was einfach an Grafik brillierte, kannst du heute an so einem 6-Inch iPhone spielen.
Ja, das ist schon krass.
Das ist dann schon wirklich so, okay.
Ich wäre gestorben als Kind, wenn ich sowas gehabt hätte oder wenn ich sowas gewusst hätte, hätte ich gedacht, niemals, das kann nicht sein.
Ja.
Teufelszeug.
Teufelszeug. Verdammt. Und jetzt noch mit der Apple Vision, dass man einfach dann halt diese Brille sich aufsetzt und dann, ich bin gespannt, wo es noch alles hinführen wird. Wir sind gespannt. Werbung. Zeit für eine Pause. Beim Checkpoint saven, den Controller wieder aufladen und euch mit dem fruchtigen Geschmack von Krombacher Spezi refreshen. Weiter geht's nun mit der Episode, präsentiert von Krombacher Spezi. 2007 iPhone. Hast du eins gehabt damals zu Release? Warst du so direkt Day One?
Ich fand's super. Es hatte für mich total was Star Trek-mäßiges. Also wenn du bei Star Trek die hatten ja auch so praktisch wie so iPads eigentlich, wo immer so die ganzen, keine Ahnung, Sachen drauf standen. Die hatten ja keine Papiere mehr. Und ich fand die Art und Weise, wie man auf den Touchscreen rumdrücken konnte und Sachen verschieben konnte, das hatte was total Zukunftsmäßiges, Science Fiction. Ich konnte mir aber kein iPhone leisten oder so oder kaufen, oder es ging irgendwie nicht. Ich habe mir deshalb ein iPod Touch gekauft.
Oh, iPod.
Die kleine super. Version.
Super. Hast du den noch?
Den alten nicht mehr, aber ich habe noch mein erstes iPhone, das habe ich noch.
Wow.
Also das ist wirklich das allererste. Das war dann irgendwann, kam es dann auch hier hin und dann,
ja. Bist du Smartphone-Games-Spieler?
Ja, total.
Oh, welche Titel?
Also jetzt gerade spiele ich drei Sachen total intensiv. Das eine, ich weiß auch nicht, Old Habits Die Slowly. Das eine ist Snake.
Ja, dann klar.
Und das ist super, ich liebe das total. Aber das ist wirklich auch so ein, ja, es passiert eigentlich nichts. Es ist was sehr Meditatives. Dann Grindstone spiele ich auch total gern.
Was muss man da machen?
Du bist in einem Bergwerk und musst irgendwelche komischen Wesen abschlachten. Also
das, ja. Was Ralf Kaspers in seiner Freizeit tut.
Man kann einstellen, wie viel Blut man sehen möchte. Insofern.
Grindstone klingt aber sehr cool. Es klingt wie so ein Titel von den Simpsons.
Ja, stimmt.
So wie damals.
Es ist auch ein bisschen so. Das ist ganz, ganz unterhaltsam, so immer mal wieder. Und total bescheuert. Ich mag sowas wie Really Bad Chess beispielsweise. Das ist wie so ein Schachspiel, nur nicht mit den üblichen Schachregeln. Und du kannst gehen, wie du willst und trotzdem Leute, also andere Figuren schlagen. Das ist auch ganz cool. Und das liegt an dem letzten Projekt, was ich gemacht habe. Ich habe Wer wird Millionär gespielt. Total bescheuert. Wow. Ein Quiz?
Ja. Bist du gut in Quizzes?
Du kannst dich davon selbst überzeugen.
Ah, sehr gut gesagt. Weiter geht's. 2017, da ist die Nintendo Switch. Und die Switch ist ja so ein Hybrid. Das ist ja ein Handheld, als aber auch eine stationäre Konsole. Jetzt ist meine Frage, hast du sie? Oder gibt's sie bei euch im Haushalt?
Nee, die gibt's nicht bei uns im Haus. Ich wollte immer eine kaufen, aber die Vernunft hat gesiegt. Weil ich wusste...
Du wusstest selbst schuld, ja.
Also es wird nicht funktionieren. Ich werde nicht so spielen können, wie ich gerne spielen möchte. Und dann bin ich noch später mit den Abgabeterminen, die ich immer habe. Und da ist keinem geholfen. Insofern habe ich gesagt, nee, das lasse ich an mir vorbeiziehen.
Verstehe.
Hast du die?
Ich habe sie und sie ist wirklich sehr gut. Also gerade was Mario Kart angeht, was die Zelda-Spiele angeht,
ja.
Sehr zu empfehlen. Also wenn du mal jetzt merkst, oh, ich habe nächstes Jahr gar nicht so viele Termine, kann ich sie sehr empfehlen.
Okay, ja, gut zu wissen.
Und dann kam vor 2 Jahren Valve's Steam Deck heraus. Das heißt, die erste oder die bekannteste, beliebteste Handheld, ja, der PC halt, dass man auf Steam zugreifen kann. Natürlich kann man auch super viel emulieren und etc. Und hat diesmal die ganze Steam-Bibliothek in der Hand.
Ja, schon cool. Gibt es eigentlich noch so, also vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren gab es was, das hieß MAME, M-A-M-E. Ist das noch ein Begriff?
Oh, es kam bestimmt drin vor. Ich habe jetzt so die Chronologie durchgeschaut und habe natürlich dann die Big Names rausgesucht. Es gab super viele Emulatoren.
Genau, es war gar kein Handheld. Es war eher so ein Emulator für diese ganzen alten Arcade- und C64-Spiele. Und der Freund von meiner Schwester, der hat sich so ein Cabinet gebaut. Also praktisch so ein, wie man es früher in den Spielhallen hatte.
Ah, super.
Und hat da einen Computer reingebaut und einen Bildschirm und kann damit alles spielen, was er spielen will. Und das ist super. Das finde ich auch richtig großartig.
Das ist richtig gut. Ja, es gab so ganz viele, gibt es immer noch so kleine Handheld-mäßige, wo du dann so ROMs drin hast. Wie legal das ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Wo du wirklich alles, diesen ganzen Backkatalog von damals spielen kannst.
Ja.
Halt ein sehr, sehr großes Nostalgie für Sammler oder für unser eins, die gerne mal dann die alten Sachen von früher nochmal spielen. Und jetzt, oder halt, ich glaube 2 Jahre ist es her, dann kam er raus, nämlich dein Playdate.
Ja, hier. Ich halte mir die Kamera.
Er sieht super aus. Die Farbe alleine spricht mich schon an.
Er ist auch total cool. Also es ist, ich glaube, es war die Farbe und die Kurbel, weswegen ich gesagt habe, ja, das will ich haben. Und das Dritte war, ich kenne die Firma, die das sozusagen entwickelt hat, Panic, weil ich ganz viel Software von denen habe. Also die haben so, die hatten früher so einen Usenet-Client für den Mac und die haben so einen FTP-Client und alles sowas in der Art. Und die haben tatsächlich vor einigen Jahren einfach mal für ihre für ihre Mac-Apps Verpackungen rausgegeben, das war so ein bisschen Merchandise-Witz, die aussahen wie die alten Verpackungen von den Videospielen für den Atari 2600. Ich guck mal, wo ich die habe.
Sehr cool.
Die waren auch super. Ich hatte die vor einiger Zeit noch. Okay, zum Beispiel.
Wow.
Das ist der, okay. Das ist der FTP-Client von denen. Die haben den immer noch. Und ja, die hatten halt so total bescheuert, leere Verpackungen. Und ich fand es so lustig, dass ich die mir auch bestellt habe.
Und total super.
Das war der, Unison war der Usenet-Client. Mhm. Ich glaube, Usenet kennt keiner mehr eigentlich. Usenet war so eine Art, wie so ein riesiges Messageboard.
Ah, okay.
Und Coda war auch so ein Programm von denen, mit dem man eben programmieren konnte. Also HTML-Seiten und sowas. Und das. Jedenfalls Panic kannte ich also. Und dann haben die dieses Ding vorgestellt, das Playdate. Und die Farbe war cool und die Kurbel war cool. Und als sie dann noch geschrieben haben, dass das Design von Teenage Engineering gemacht wurde, dachte ich, das ist super, das muss ich haben. Also Teenage Engineering, die machen eigentlich Synthesizer.
Ah.
Die haben unter anderem auch so Pocket Synthesizer gemacht, die so ein bisschen aussehen wie diese alten Videospiele, von denen du eben erzählt hast, diese mit dem LCD, die so ein bisschen aussehen wie so ein Taschenrechner. Und solche Synthesizer haben die gemacht und noch ganz viele andere Sachen. Und die haben das hier designt und das war irgendwie, super. Und das Tolle ist, du kaufst das und hast eine ganze Season an Spielen. Du bekommst jede Woche ein neues Spiel.
Aha.
Und weißt aber nicht, was du kriegst. Und es ist immer wie so ein kleines Geschenk, was man aufmachen kann. Und das kann man dann spielen. Und das hat echt Spaß gemacht oder macht immer noch Spaß.
Ich habe gesehen, es gibt mittlerweile 400 Games und es ist ja auch Open Source. Das heißt, es können auch einfach Leute selber für dieses Handheld auch Spiele dann entwickeln halt, ne?
Genau, ja.
Und diese Kurbel, die ist ja super spannend. Inwiefern ist sie involviert?
Also es gibt total neue Arten, Spiele zu spielen, weil du zum Beispiel die Kurbel benutzen kannst. Du hast nicht nur das D-Pad und A- und B-Button, sondern eben auch die Kurbel. Zum Beispiel gibt es ein Spiel, das heißt, ich muss mal kurz gucken, wie das heißt. Mhm.
In der Vorschau habe ich gesehen, es gibt so ein Surfspiel.
Ja,
man
genau.
Muss halt den Surfer mit dieser Kurbel dann halt drehen.
Und das meinte ich, glaube, es heißt Whitewater Wipeout. Das gab es auch früher auf dem C64 sowas in der Art, wo du als, oder bei Summer Games warst.
Summer Games, richtig. Wo du dann Tricks machen musstest.
Genau, und du musst eben diese Welle rauf und drunter fahren. Und das machst du mit der Kurbel. Und drehst dich dann in Luft auch mit der Kurbel. Und das ist irgendwie ganz lustig. Es gibt ein Spiel, wo du sozusagen die Kurbel als Tool benutzt, um durch die Zeit zu gehen. Du kannst dann vor- und zurückspringen in der Zeit und je nachdem, was passiert, musst du eben wieder zurückspringen und wieder vorspringen, um dann den Level zu schaffen. Das ist auch irgendwie ganz, ganz cool. Also es gibt da die vielfältigsten Möglichkeiten, die Spiele zu steuern. Und das finde ich das Tolle daran, dass diese ganzen Indie-Games sich eben da Sachen ausdenken, was man mit so einer Kurbel alles machen kann. Das macht total Spaß.
Das ist ja super spannend dann auch. Na klar, es geht dann halt nicht Level schaffen oder halt, keine Ahnung, Highscores oder so, aber es ist ja wirklich dieses Innovative, dass man sich dann immer wieder fragt, welches Game kommt als nächstes oder was denken sich weitere Leute aus dann halt, ne?
Ja, das ist wirklich, und du kannst es super mitnehmen. Es ist so ein bisschen wie der Game Boy. Es hat kein hintergrundbeleuchtetes Display. Das heißt, du musst immer gucken, dass es irgendwie hell ist. Aber es geht, es ist okay. Und es ist halt super leicht und dünn. Also ich meine, das ist nicht mal ein Zentimeter dick. Macht einfach total Spaß.
Und wie du schon so schön sagtest zu Beginn, du bist Casual Gamer und dafür ist es ja ideal.
Total, genau. Man kann es einfach einstecken und das fand ich sowieso, das war das Beste für Casual Gaming beim iPhone, dass du einfach jederzeit aufhören konntest und da wieder anfangen konntest, wo du aufgehört hast, egal ob du vorher abgespeichert hast oder so ein Checkpoint erreicht hast.
Richtig.
Das fand ich immer super.
Was sind deine Lieblingsgames oder die dir jetzt so einfallen, wenn du ans Playdate denkst?
Ich habe ewig lang dieses Whitewater Wipeout gespielt und jetzt gerade spiele ich etwas, wo man so Fotos von Bigfoots machen muss, also Sasquatch.
Ja?
Das sind so gerade die beiden, die ich so gerade spiele.
Das klingt super. Das klingt richtig schön abschalten.
Total, ist es auch.
Weil manchmal kann es ja auch vorkommen, also gerade bei Leuten, die halt mal VideospielerInnen waren und dann eine Pause hatten, jetzt wieder reinkommen, dass die merken, die werden erschlagen. Allein an der Steuerung zum Beispiel, allein an der Länge der Games oder die Komplexität.
Geht mir total auch so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rainbow Six Siege auf der Xbox spielen will, Das ist einfach, da brauche ich so lange, bis ich reinkomme, weil da so viel passiert auf dem Bildschirm, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich hingucken muss. Und das ist fast schon Stress eigentlich. Also wenn du da keine Übung hast, Wahnsinn.
Komplett konträr zu dem, was eigentlich, also es soll ja Unterhaltung sein und vor allem auch ein bisschen Entspannung, so kleiner rauskommen aus dem Alltag und dann, wenn du da doppelt gestresst wirst, weil du da einfach nur auf die Mütze kriegst, komplett konträr natürlich. Was wäre denn dein Videospiel gewesen, wenn du nicht das Playdate mitgebracht hättest, sondern gesagt hast, das wäre mein Pick gewesen als Videospiel für unsere heutige Episode?
Muss ich mal nachdenken. Es gibt so viele.
Das ist das Problem. Ich wüsste meinen Pick auch nicht.
Es ist so krass, wenn du überlegst, wie viele Spiele es schon gibt und gegeben hat, was für eine kulturelle Errungenschaft das eigentlich ist. Ich finde, das wird viel zu wenig gewertschätzt in den Feuilletons der Zeitschriften, die es so gibt.
Mhm.
Das ist echt.
Bin ich voll und ganz bei dir.
Volles Armutszeugnis eigentlich von allen Redaktionen, die sich eben nicht darum kümmern. Das ist wirklich schlecht.
Was ist mit sowas wie Grand Theft Auto? Berührung damit gehabt?
Nee, weil das genau in die Zeit fiel, wo die Kinder noch zu klein waren, als dass ich das hätten denen spielen lassen können. Insofern habe ich da keine.
Und damals so Doom, Quake, die Zeit?
Ja, Doom habe ich total geliebt. Das habe ich total durchgespielt. Das fand ich super.
Geiler Soundtrack auch.
Ja, Doom war großartig. Das war Ende so der 90er ungefähr, 2000er. Ey, es ist so schwer, mir zu überlegen, welches Spiel ich jetzt irgendwie so als das Ralf-Spiel sehen würde. Ich glaube, was ich total viel gespielt habe, war Sonic.
Ja.
Alle Teile durch. Sonic the Hedgehog, ganz viele. Das war so mein Ding.
Guter Pick.
Ja, ich glaube, wenn, dann das wahrscheinlich.
Hast du die Filme gesehen?
Ja, teilweise.
Wie findest du die?
Ja, kann man so machen, aber...
kann man machen, so lassen wir so stehen. Sehr schön.
Es war so lustig, als ich so voll im C64-Game war, das war so Anfang der 80er, da hatten Bekannte von unserer Familie, die hatten den ersten Macintosh zu Hause stehen.
Oh wow, okay.
Und dann hatten die eben auch Spiele, Loadrunner zum Beispiel oder diese Infocom-Adventures. Ich glaube, ich war echt scheiße, weil ich dachte, was soll das denn? Das ist ja schwarz-weiß. Ich habe hier Farbe auf dem C64 und fand es so lächerlich, auf diesem kleinen Monitor diese Spiele zu spielen. Und jetzt, klar, so, keine Ahnung, 40 Jahre später oder...
Sehnst du dich nach diesem Schwarz-Weiß-Look?
Ja, nee, es hatte schon was Cooles. Also gerade diese Infocom-Adventure, die ja echt nur textmäßig waren. Aber ich weiß, die hatten zum Beispiel Hitchhiker's Guide to the Galaxy und da gab es...
Oh, wow.
Die hatten so total viele Requisiten dabei in diesen Verpackungen. Das war schon echt super.
Ach krass, okay, interessant.
Also es gab zum Beispiel so ein Button, auf dem drauf stand Don't Panic und
ja,
alles Mögliche. Die waren sehr, sehr kompakt irgendwie, es ging einfach sehr tief und die hatten ganz viele Adventure. Ja. Also das war so ganz lustig, dass ich dachte, dass der C64 meilenweit besser war als der Macintosh und es hat sich ein bisschen gewandelt, natürlich. Ich meine, C64 gibt es nicht mehr. Aber so ist es halt. Und da habe ich früher total gern Hello Taxi gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist so
Hello Taxi.
Du bist so ein Taxi und musst eben, Space Taxi hieß das, glaube ich, und musst Leute einsammeln und abgeben.
Und währenddessen quatschen die nicht voll.
Ja, genau.
Klingt gut.
Ja, es war lustig. Also wir hatten viel Spaß.
Lieber Ralf, ich habe noch ein Trivia-Quiz vorbereitet und zwar mit dem Oberthema Kuriositäten der Videogames. Ich werde dir eine Frage stellen, du bist ja jetzt erprobt, du kannst ja, also Quizzes und Trivia ist ja genau deins.
Aha.
Ich werde dir natürlich aber auch Antwortmöglichkeiten dazu geben.
Gut.
Welche besondere Technologie benutzt die CD des Spiels FIFA 2001? A. Scratch and Sniff. Wenn man dann kratzte, roch die CD nach einem Duft, hier Torf eines Fußballspielfelds. B. Games and Music. Sie war Videospiel und Musik-CD in einem. C. Shape and Style. Sie war nicht rund, sondern in einer besonderen Form, hier wie ein Fußballschuh. Oder D, Lick and Taste. Sie hatte Cola-Geschmack, wenn man mit der Zunge drüber leckte, da auch Coca-Cola Hauptsponsor der EM 2000 war.
Also das Naheliegendste wäre eigentlich, dass es auch eine Musik-CD war, eine Audio-CD. Das würde ich, glaube ich, sagen. Alles andere, ich meine, guck mal, wenn die CD Fußballschuhform hatte, wie willst du die einlegen? Das funktioniert nicht bei den Laufwerken mit den Slots. Das geht nicht. Und Scratch and Sniff, also Torf, nee, wenn, dann Umkleidekabine. Das hätte ich abgekauft. Aber Torf, nee. Und mit Ablecken, ich weiß auch, nee. Es war B, bestimmt.
Leider nein, es war A, Scratch and Sniff.
Nein, hör auf.
Es roch nach Torf.
Das war bestimmt ein Produktionsfehler. Das kann nicht sein, echt?
Vielleicht haben sie es verkauft. Ja, ja, das soll so sein.
Krass.
Die CD des Spiels FIFA 2001 benutzte die Scratch-and-Sniff-Technologie. Wenn man jemanden an der CD gekratzt hat, roch sie nach dem Torf eines Fußballspielfelds. Will man das?
Ich weiß nicht. Interessant.
Weiter geht's. Nächste Frage. Welches Videospiel, in diesem Fall ein Mobile Game, hat der Entwickler Dong Nguyen kommentarlos nach nur einem Jahr aus dem App Store gelöscht? A. Angry Bird, B. Subway Surfers, C. Flappy Bird oder D. Brawl Stars?
Flappy Bird.
Richtig. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, klar, total. Schlimmes Spiel.
Und er meinte, er wollte so ein schönes Casual-Game machen, aber es wurde ja so erfolgreich irgendwann, dass er nur noch genervt war davon, als er einfach gelöscht hat.
Irre. Ja, glaube ich.
Und heutzutage gibt es noch so iPhones auf eBay, wo dann das Spiel noch drauf ist, welche ja auch wirklich für horrende Summen verkauft werden.
Echt? Ist ja cool. Mhm. Ey, man sollte niemals Sachen löschen wahrscheinlich, wenn man mal so ein Spiel hat oder so. Okay, nächste Frage.
Sehr gerne. Welche ist die am häufigsten auftretende Romanfigur in Videospielen? A. Sherlock Holmes, B. Graf Dracula, C. Robin Hood oder D. James Bond?
Sherlock Holmes.
Knapp daneben. Es ist Dracula.
Nein.
Mit bis zu 42 Videospielen bis dato ist Dracula am meisten vertreten in Videogames. Oftmals cool. Natürlich auch als Bösewicht halt, ne?
Klar. Das ist auch super. Also das finde ich echt großartig. Es gibt so viele tolle Horror-Grusel-Videogames. Das macht richtig Spaß. Das mag ich auch total gerne.
Ja.
Ich bin ja großer Zombie-Fan und ganz viele Spiele, wenn du die mit Kopfhörer spielst, wenn es dunkel ist, das ist schon besser als viele Filme.
Hast du The Last of Us gespielt?
Da wir eine Xbox haben, war das etwas schwierig. Aber ich habe immer ganz neidvoll zu den Freunden von mir geguckt, die Playstations hatten und davon immer erzählt haben.
Hast du die Serie gesehen?
Ja, die habe ich gesehen.
Fantastisch.
Ja, fand ich gar nicht schlecht.
Sehr gut. Nächste Frage. Im Arcade-Spiel Donkey Kong hat der inzwischen für Nintendo so ikonische Super Mario seinen allerersten Auftritt. Dabei sollte das Spiel ursprünglich gar nicht von Mario, sondern einer anderen, weitaus bekannteren Figur zur damaligen Zeit gespielt werden. Welche? A. Popeye, B. Asterix, C. Bugs Bunny oder D. Mickey Mouse?
Ich glaube, es war Popeye.
Sehr richtig. Mario war ursprünglich als Popeye gedacht, Pauline war Olivia Oil und Donkey Kong der Bösewicht Bluto. Allerdings verlor Nintendo die Lizenz an dem Spiel, wollte das Projekt aber dennoch nicht in den Wind schießen. Also ersetzten sie die Charaktere durch ihren eigenen. Der rote Klempner, der noch so charakteristisch für Nintendo werden sollte, war geboren.
Was für ein Glücksgriff, ne? Das ist oder? Echt so aus Scheiße Gold machen eigentlich.
Also ich glaube, das Popeye-Game hätte heute, vielleicht wäre es neben E.T. vergraben geworden.
Ja, würde keinen interessieren.
Irre. Weiter geht's. Das Fighting-Spiel Mortal Kombat war ursprünglich als Videospiel eines sehr bekannten Filmstars der 80er und 90er gedacht. Doch da der Schauspieler nicht einwilligte, wurde seine Figur im Spiel zu Johnny Cage umbenannt. Um welchen Schauspieler handelt es sich? A. Arnold Schwarzenegger, B. Bruce Lee, C. Jean-Claude Van Damme oder D. Sylvester Stallone?
Es würde am ehesten ja zu Bruce Lee passen, deshalb sage ich Bruce Lee.
Bruce Lee ist fast richtig. Bruce Lee war ähnlich dann in dem Spiel drin als der Charakter Liu Kang mäßig, aber Johnny Cage sollte eigentlich Jean-Claude Van Damme sein. Und eigentlich wollten die Macher damals Ed Boon eher Jean-Claude Van Damme The Game machen, alles sollte sich drumherum um Johnny Cage drehen. Dieser sagte damals also, no, kein Interesse daran. Doch jetzt Happy End, letztes Jahr kam Mortal Kombat 1 raus, das ist der 12. Teil der Serie. Und dort gibt es den Jean-Claude Van Damme Skin für Johnny Cage und dieser wird auch synchronisiert von Jean-Claude Van Damme.
Na endlich. Was Full lange Circle. Währt.
Sehr, sehr gut. Wir kommen zur letzten Frage. Wie sollte Pac-Man ursprünglich heißen? Und woher kommt eigentlich diese simple, aber sehr ikonische Form? A. Discman. B. Pac-Man, also Puck wie beim Eishockey. C. Chipman oder D. Pizzaman?
Puckman.
Richtig. Weißt du, warum sie es nicht gemacht haben?
Nee, ich hatte mal, ich wusste es mal, aber ich weiß es jetzt nicht mehr.
Die einzige Begründung, warum sie es nicht gemacht haben, war die Sorge, dass in Arcade-Heim
das Pac-Man, genau, das war's. Richtig.
Dass sie dann einfach ein F drüber sprühen und dann, Schreck, lass nach.
Ja, das ist aber auch total verständlich. Ich meine, guck dir mal die ganzen Miles-Autos an, wo der eine Strich vom E weggemacht wird. Es ist genau die gleiche Gruppe von Menschen, die aus Pac-Man Fuckman gemacht hätten.
Richtig. Oder Schlecker gab es ja früher. Und da haben die Leute davor ein A und R gesprüht.
Das habe ich noch nie gesehen, aber das ist auch gut.
Die Form von dem heutigen bekannten Pac-Man, kennen wir natürlich alle, ist halt ein Kreis mit so einem Stück draußen. So schuf Pac-Man-Designer Toru Iwatani zum Beispiel die Legende, er habe die Idee zu dem gelben Hauptcharakter beim Pizzaessen gehabt. Jahre nachdem Iwatani diese Geschichte verbreitete, gab er allerdings zu, dass dies nur die halbe Wahrheit sei. So basiert das Design der Figur auch auf dem japanischen Schriftzeichen für Kuchi, japanisch für Mund. Dieses ist nämlich ein Quadrat, das Iwatani für seine Figur etwas rundlicher gemacht hat, so eben halt wie eine Pizza. Wieder was gelernt.
Das wusste ich nicht. Ich habe mal so ein, es war wie so ein Matheheft, wo man die ganzen Pixelentwürfe von ganz vielen Figuren gesehen hat. Das fand ich auch immer total toll. Also das hat mich auch immer begeistert. Ich habe ja früher dann auch mit einem Freund zusammen haben wir versucht zu programmieren und das konnte man auf dem C64 echt gut machen. Und das fand ich auch immer toll. Wir haben ganz viele Mathestunden damit verbracht, einfach irgendwelche Pixelschriften zu entwerfen oder irgendwelche Figuren.
Schon super, tolles Hobby. Zum Schluss, lieber Ralf, haben wir eine This-or-That-Rubrik. Das heißt, ich werde dir zwei Begriffe dann nennen und du musst aus dem Bauch heraus schnell entscheiden, wofür du dich entscheidest. Here we go. Konsole oder PC?
Konsole.
Maus und Tastatur oder Controller?
Controller.
Sony oder Xbox?
Sony.
Doch Sony.
Ja, einfach weil ich es nicht habe. Die andere haben wir ja schon zu Hause. Warum soll ich noch eine Xbox hier stehen haben wollen?
Und hier ist dein Preis.
Yay!
Nintendo oder Sega?
Früher war es Sega, jetzt eher Nintendo.
Mhm. Mario oder Sonic?
Ach, na komm. Wegen der alten Zeiten, Sonic.
Na siehste. Welches wäre dein Starter-Pokémon? Shigi, Glumanda oder Bisasam?
Bisasa.
Nimm mal den. Pokémon oder Digimon?
Pokémon.
Solo oder Multiplayer?
Multiplayer.
Online oder Offline?
Online.
Dann eher kooperativ oder kompetitiv?
Kooperativ.
Fiktion oder Realismus?
Fiktion.
Immer. Spaß oder Simulation?
Spaß.
Und dann zum Schluss World of Warcraft oder Super Mario World?
Super Mario World.
Schon mal Erfahrung oder Begegnung gehabt mit so MMOs,
ja.
World of Warcraft und so? Ja.
Ja, das ist auch ganz interessant und schön, aber auch echt sehr zeitintensiv. Deshalb, ja.
Selbstschutz.
Ja, genau. Nee, das ist nicht? Ganz nett, aber da muss man so viel investieren, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Das ist einfach für so ein, mal eben zwischendurch, taugt das nichts.
Dann doch lieber Playdate.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön. Lieber Ralf, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in deine Gaming-Historie und auch das Ganze drumherum. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir dieses Gespräch zu führen.
Danke dir.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war der Arcade Highscore Podcast. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann folgt und bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Der Arcade Highscore Podcast ist eine Produktion von Diffus und Parasomnia. Idee und Redaktion Sören Hochberg und Timur Salinjakli. Organisatorische und redaktionelle Unterstützung Pia Schneider und Torben Hodan. Fotos und Visuals Erik Heise, Konrad Schön und Arvid Bühning.